Sweet People, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Design Crime. Mein Name ist Marc Süß und ich tauche heute wieder mit euch tief in die Abgründe von Designverbrechen, Marketingsünden und Werbekatastrophen. Die heutige Episode basiert wieder mal auf einem Hörertipp. Der Autor Frank Berzbach hat mich auf eine Montblanc-Kampagne aufmerksam gemacht. The Art of the Library Spirit nennt sich diese Kampagne. Und die hat er als echtes Designverbrechen eingereicht. Sein Urteil? Klischees und fehlende Authentizität. Trifft das wirklich zu? Wir nehmen die Montblanc-Kampagne auseinander, schauen hinter die Influencer-Protz-Privatbibliotheken und sehen, was uns dort erwartet. Die Analyse ist irgendwo zwischen Luxusstatus und der Frage, wie kann man Intellekt als Marke eigentlich verkaufen? In diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Episode der Intellekt-Inszenierung der Montblanc-Kampagne. True Design Crimes. Kreative Ermittlungen zu Designverbrechen, Marketingsünden und Werbekatastrophen. Von und mit Marc Süß. Ja, Sweet People, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, um das heutige Designverbrechen aufzulösen. Es geht heute um die berühmte Luxusmarke Montblanc. Wer die nicht kennt, ich gebe euch ein kurzes Porträt dieser Brand. Montblanc steht heute eigentlich synonym mit sehr edlen, eleganten und auch teuren Schreibgeräten, Füllern zum Beispiel. Ursprünglich ist Montblanc wirklich für edle Schreibgeräte bekannt geworden. Heute ist die Marke ein Global Player für alle möglichen Luxusgüter, Lederwaren, Uhren und auch Schmuck. Stammsitz ist hier in Hamburg, hat weltweit 3.300 MitarbeiterInnen, gehört zur Richemont-Gruppe, wie zum Beispiel auch Cartier oder IWC. Das Interessante ist, 90% des Umsatzes kommen aus dem Ausland. Besonders Asien spielt eine zentrale Rolle für Montblanc. Das Wichtigste aus Markenkommunikationssicht und Marketing-Sicht, die wir hier in diesem Podcast einnehmen, ist natürlich, Montblanc gilt heute als Statussymbol. Das Schreibgerät, der Füller, der dieses ikonische weiße Logo oben auf der Kappe hat, das ist natürlich ein Prestigeobjekt. Zielgruppe sind Geschäftsleute, Sammler oder auch Traditionalisten. Eine klassische Zielgruppe sind also Menschen, die nicht nur schreiben damit, sondern vor allen Dingen ihren Erfolg mit einem Montblanc-Produkt demonstrieren möchten. Ich habe es im Intro schon erwähnt, die heutige Einreichung kommt von einem lieben Freund Frank Berzbach. Frank Berzbach ist Autor, gerade ist sein neues Buch im Drömer-Knauer Verlag erschienen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Das Buch trägt den Titel Das Alphabet der Lebenskunst, was dem Alltag Tiefe verleiht. Ich habe es natürlich schon gelesen und kann es euch nur ans Herz legen. Frank jedenfalls ist Autor, Dozent, unterrichtet Literaturpädagogik, Philosophie an der TH Köln und er hat uns eben diese Montblanc-Kampagne The Art of the Library Spirit eingereicht und da hören wir jetzt mal rein.
Montblanc hieß einmal Rouge et Noir und sie machten wunderbare Füller. Das ist lange her. Vor 1990 sollte niemand, der einen guten Füllhalter braucht, mit dem er wirklich viel schreiben will, ein Montblanc kaufen. Die Kampagne, die Montblanc 1923 geschaltet hat, zeigt Männer in Bibliotheken bzw. Models in Bibliotheken, von denen kein Mensch aussieht, als würde er jemals ein Buch in die Hand nehmen. Diese klischeehafte Darstellung im Zusammenhang mit einem Füllhalter oder einer Marke, die nur noch auf Prestigemultiplikation aus ist, beleidigt eigentlich jede Bibliothek. Und so sehen diese Bilder auch aus, wenn man sie aus der Hochglanzbeilage der FAZ einem sie entgegenstrahlen, kann ich als Autor nur den Kopf schütteln und zu vielen Füllhaltermarken raten, aber auf keinen Fall zu Montblanc.
Ja, vielen Dank, Frank. Cooler Insight. Man merkt, du kennst dich nicht nur mit Füllern aus, das sind ja deine Schreib- und Denkwerkzeuge als Autor, sondern auch mit Montblanc. Du hast ein bisschen in die Markengeschichte geschaut mit Rouge et Noir. Und ja, du reichst hier zu Recht ein Design-Crime ein. Es ist in deinen Worten eine Beleidigung von Bibliotheken. Es sind natürlich protzige Privatbibliotheken, die man hier sieht. Es ging um die klischeehafte Darstellung mit dieser Marke, um das Prestige. Und ja, es geht für alle, die sie nicht kennen, um die Mont Blanc-Kampagne The Art of the Library Spirit. Übersetzt so viel wie die Kunst des Bibliothekengeistes, des Bibliotheken-Spirit sozusagen. Hier werden ganz klar Sondereditionen der Produkte verkauft. Ich möchte zitieren von der Mont Blanc-Webseite direkt. Die Library Spirit Kampagne beleuchtet die inspirierende Kraft von Bibliotheken in Städten auf der ganzen Welt, von London bis Mailand, von New York bis Shanghai. Entdecken Sie mit uns die dynamische und vielfältige Identität dieser Städte durch ihre literarischen Orte und den Mont Blanc-Stil, der jeden Ort widerspiegelt. Alrighty, kleiner hatten wir es nicht. Gucken wir mal. Das heißt, die Idee ist, Mont Blanc inszeniert hier seine Produkte im Kontext von Weltmetropolen, Bibliotheken, von intellektuellen Umgebungen und Menschen und Situationen. Die Bilder, ihr seht sie in den Shownotes auf der Webseite truedesigncrime.com oder auch auf meinem Instagram-Kanal @sweetspot.studio, seht ihr natürlich immer Beweisstücke zu diesen True Design Crimes, die wir hier besprechen. Wenn ihr gerade unterwegs seid und nicht reinschauen könnt, wir sehen hier junge, schöne Menschen als Modelle, top, schick, klassisch angezogen. Die Bilder sind voll mit Leder, Mahagoni, Leseleuchten. Soll so eine ästhetische Hommage an klassische Denker und Intellektuelle sein. Aber natürlich geht es immer im Marketing darum, Produkte zu verkaufen. Hier ganz konkret Schreibgeräte, Lederaccessoires, Rucksäcke und so weiter. Unter anderem, ich will euch eine Idee geben. Wenn ihr Mont Blanc als Marke nicht kennt, will ich euch eine Idee geben, was hier verkauft wird. Es geht zum Beispiel um eine Star Wars Filmfortsetzung, sondern diese Stifte heißen so den Starwalker Space Blue Metal Fineliner für 850 Euro oder den Starwalker Space Blue Metal Füllfederhalter für 1070 Euro. Es gibt aber auch einen Rucksack mit M-Log für 1600 Euro oder ein Envelope Bag, also eine kleine Ledertasche für 1100 Euro. Wir sehen hier schon, wir bewegen uns im Luxussegment, im Statussymbolsegment, wogegen ja nichts einzuwenden ist. Es gibt viele spannende Luxusmarken, Luxusgüter, die ihre totale Berechtigung am Markt haben. Aber es ist natürlich interessant, dann genauer hinzuschauen, was hier eigentlich verkauft wird. Warum ich für einen Fineliner, also einen Kugelschreiber, 850 Euro ausgebe, verglichen mit einem, ich sag mal, Big-Kugelschreiber für unter einem Euro. Bevor wir in diese Markenwelt, in diese Markenpositionierung weiter eintauchen, erst noch eine kurze Beschreibung der Bilder. Die sind ästhetisch sehr, sehr gelungen, finde ich. Ob sie zu Mont Blanc und dem Thema passen, schauen wir gleich. Aber diese Bilder leben für mich vor allen Dingen von ganz, ganz vielen Texturen. Wir haben alte Leder-Couches, Chesterfield-Sofas, wir haben Wollpullis mit Zopfmuster, eingebundene Lederbücher, wir haben alte Teppiche, Ledertaschen, farblich perfekt sortierte, kuratierte Privatbibliotheken, Tweed-Sakkos, fast so englischer Stil der Kleidung. You get the idea. Was ist cringe in dem Kontext? Cringe ist aus meiner Sicht, dass es hier ein Fashion-Shooting ist, ganz einfach. Die Models sitzen lasziv auf dem Sofa, liegen da, die Bücher sind außenrum verstreut um das Sofa. Sie sitzen teilweise auf Bücherstapeln rum und so in Klischee-Denkerpose, starren in die Skyline, natürlich im perfekt sitzenden Outfit, mit perfekter Frisur und schreiben mit spitzen Fingern, mit natürlich Mont Blanc, irgendwas in ein Notizbuch, während sie auf dem Rand von einer Couch oder eben auf dem Bücherstapel sitzen. Die Models selbst, ich habe nicht alle gesehen, das ist eine sehr umfangreiche Kampagne, die auch an verschiedenen Orten, wie eingangs erwähnt, schon spielt. Aber die Models sind auch Influencer, Celebrities, unter anderem Schauspieler wie James Norton, Colm Turner und so weiter. Ich muss sagen, in den Ausspielungen der Kampagne, die ich gesehen habe, war es nicht besonders divers. Ich weiß, es gibt Printanzeigen und es gibt Videos von Libraries in anderen Städten. Da ist das Cast sozusagen etwas diverser. Die meisten Ads, die ich gesehen habe, sind aber junge, normschöne Männer. Wir schauen uns jetzt aber genauer an, wo funktioniert diese Kampagne und wo ist sie gescheitert. Frank hat schon eingereicht, es geht ihm hier um eine klischeehafte Darstellung. So sieht kein echtes Leseleben aus. Es geht um fehlende Authentizität. Wer schreibt heute wirklich mit einem Mont Blanc? Wie sieht der Kontext von dieser Interaktion mit der Marke wirklich aus? Und diese ganze Kampagne wirkt so, als ob es eine Art hochglanzvermarktete Vorstellung von Intellekt verkaufen möchte. Eine Zielgruppe, die selbst vielleicht gar nicht Teil dessen ist oder gar nicht viel liest oder schreibt. Und das an eine Zielgruppe, die vielleicht gar nicht selbst viel liest oder schreibt. Bevor wir in die Analyse gehen, der Vollständigkeit halber, ich persönlich bin ambivalent, was die Marke Montblanc angeht. Das ist mir natürlich ein Begriff irgendwie, wenn man Design studiert und viel zeichnet und illustriert und so kennt man natürlich die Hersteller. Ich selbst besitze keine Montblanc-Produkte, aber die Marke hat sich natürlich wahnsinnig erfolgreich in ihrem Luxussegment positioniert und hat in der Vergangenheit auch schon grandiose Werbefilme gehabt. Ich möchte hier auf einen Kurzfilm von Wes Anderson verweisen, der heißt 100 Years of Meisterstück. Meisterstück ist sozusagen das für Montblanc, was für Porsche der 911er wäre. Das Meisterstück ist sozusagen der ultimative Füllfederhalter von Montblanc, soweit ich das verstehe. Und in diesem kurzen Werbefilm von Wes Anderson beweist die Marke wirklich viel Humor, gibt ihm auch die Freiheit, seinen Stil hier durchzusetzen. Das ist wirklich ein ganz tolle Kollaboration geworden. Wes Anderson macht das oft. Er hat auch für Prada einen sensationellen Kurzfilm gemacht. Nur als kleinen Ausblick und Einschub. Ich finde nicht alles, was Montblanc macht, schlecht. Hier in der Kampagne verstehe ich aber Franks Kritik und sollten wir vor allen Dingen ernst nehmen, denn Frank ist, wie ich schon gesagt habe, eigentlich eine der Kernzielgruppen. Doch was ist jetzt das Problem mit der Montblanc-Kampagne The Art of the Library Spirit? Es gibt hier ein Problem. Es gibt sozusagen eine falsche Federführung in dieser Inszenierung. Es gibt, wie schon erwähnt, wunderschöne Models, die sind perfekt gestylt mit ihren Outfits, gelegten Haaren und sitzen vor diesen obszönen, riesigen Privatbibliotheken und spielen dort, schreiben und imitieren dort, lesen. Und das ist für mich der Kern dieser Kritik. Es geht um fehlende Authentizität. Es geht um das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Es ist wie so ein Influencer-Instagram-Shooting, wo man statt irgendeiner Sehenswürdigkeit oder irgendeinem Influencer-Museum sich eben in luxuriöse Privatbibliotheken verkleidet reingestellt hat. Und ich möchte hier keine Klischees bedienen von unansehnlichen Intellektuellen oder dümmlichen Schönlingen. Darum geht's gar nicht. Es geht nicht um Lookism sozusagen, wie Menschen auszusehen haben, die lesen und schreiben. Vielmehr, diese Kampagne wirkt, um bei dem Rennwagen-Vergleich zu bleiben, diese Kampagne wirkt für mich so, als ob wir eine Fotostrecke hätten, wo jemand in einem Rennwagen auf dem Nürburgring fährt mit 200 km/h und drinnen in einem Dreiteiler des Lenkrads so mit zwei Fingern hält und sich im Rückspiegel die Augenbrauen gerade richtet in der Haarnadelkurve. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht hier darum, dass die Inszenierung flach wirkt, falsch wirkt, oberflächlich wirkt und damit die Kampagne sich selbst auch für Montblanc ja gar keinen Gefallen tut. Jetzt wollen wir uns fragen, liegt das an fehlender Authentizität und ist Authentizität überhaupt ein legitimer Anspruch an Markenkommunikation und an Werbung? Um dem auf den Grund zu gehen, müssen wir uns fragen, ist Authentizität denn manchmal egal? Wir müssen über Marken und Status sprechen. Luxus und Marken als Statussymbole funktionieren nicht immer über Authentizität, sondern oft über Inszenierung. Als Beispiel, wir sprechen jetzt nicht über den 911er, das haben wir schon, wir können auch über eine Rolex sprechen. Das ist, glaube ich, eine sehr gut vergleichbare Marke im Uhrensegment. Eine Rolex ist nicht die genaueste Uhr der Welt, sondern man kauft sie sich als Zeichen für Erfolg, für Exklusivität. Man trägt die am Handgelenk, so dass sie andere sehen als Symbol von ich habe es geschafft, was auch immer es sein soll, oder ich habe etwas geschafft, ich habe einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg mir erarbeitet und das ist das Statussymbol dazu. Wenn man über solche ausgelagerten Identitätsmerkmale spricht, dann fällt mir immer Robert Pfaller ein und seine Theorie der Interpassivität. Ich habe dazu meine Masterarbeit mal geschrieben, deswegen fällt er mir häufig ein. Die Theorie der Interpassivität packe ich euch gerne in die Shownotes. Es geht im Kern darum, dass wir Tätigkeiten auslagern, sie delegieren. Wir müssen nicht selbst die TV-Sendung gucken, sondern wir programmieren den Videorekorder, Dadurch verpassen wir die Sendung nicht, aber ihr kennt das vielleicht selbst, wenn ihr noch Videorekorder oder Festplattenrekorder kennt, ihr habt die Serie dann aufgezeichnet und oft schaut man sie gar nicht. Das heißt, man hat das Gefühl, die Serie nicht verpasst zu haben, schaut sie dann aber gar nicht, obwohl sie aufgezeichnet ist. Und so gesehen delegieren wir das Schauen der Sendung an diesen Festplattenrekorder. Er schaut sie sozusagen stellvertretend für uns. Das ist eine große Theorie, da gibt es auch sehr viele Beispiele dazu. Habe ich auch in der Vergangenheit schon einmal ein Podcast-Special dazu gemacht. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Auf jeden Fall fiel mir Pfaller wieder ein für das Mont Blanc-Beispiel. Denn was hier passiert ist, dass wir nicht selbst lesen oder schreiben müssen, wenn unser Setting, unsere Kleidung, unsere Mont Blanc Accessoires und natürlich vor allen Dingen der ikonische Mont Blanc Füller für uns selbst schon intellektuell wirkt, wenn er intellektuell als Marke, als Objekt schon ausstrahlt. Kauft man sich jetzt also einen Mont Blanc Füller für die Aura des Intellekts, ohne tatsächlich zu schreiben, oder ist das genau das Problem der Kampagne? Spricht sie nur eine Zielgruppe an, die sich nicht mit Status, sondern mit Inhalt beschäftigt? Und die Frage darüber hinaus ist natürlich, was wir im Allgemeinen an Marken auslagern wollen und können. Zwei andere Beispiele, um euch da ein bisschen auf die Fährte zu bringen, wäre, ihr kennt das vielleicht auch, ihr meldet euch im Januar im Fitnessstudio an, geht dann aber nie hin, oder ihr kauft euch die schicksten neuen Sportschuhe, geht dann aber gar nicht joggen damit. Das heißt, manchmal werden Dinge, die wir eigentlich tun sollten, die wir eigentlich erreichen wollen, die lagern wir in Konsum aus. Und das ist natürlich eine legitime Positionierung, wo Marken sagen, hey, das können wir bedienen. Es gibt natürlich Marken, die machen das integrer als andere, die motivieren einen dann vielleicht nach dem Kauf der Schuhe dennoch zum Sport. Ich denke jetzt an Nike und ähnliche Brands. Und es gibt natürlich Marken, die das dann später nicht auflösen. Ein ähnliches Beispiel wäre hier in Hamburg, Berlin, wo auch immer ihr gerade seid, in der Innenstadt, in Großstädten. Ihr seht bestimmt oft in flachen, asphaltierten, perfekt ausgeleuchteten Großstädten richtig fette Abenteuer-Safari-Jeeps. Meine Unterstellung, das ist auch ein pfallersches Interpassivitätsmoment. Hier wird das fehlende Abenteuer, die fehlende Offroad-Erfahrung einfach in den Konsum, in den Kauf von so einem fetten Jeep ausgelagert. Man hat ein dickes, großes Auto als Statussymbol und gleichzeitig mit diesem Abenteuergefühl. Lasst uns also aber unser vorliegendes Design Crime ein bisschen analysieren. Es geht um Mont Blanc, es geht um die Kampagne. Wie lösen wir jetzt das Problem? Wo liegt das? Eines der Kernprobleme ist für mich, dass es einen Widerspruch zur Realität gibt. Wir sehen hier, wie gesagt, schon diese Models in ihren Posen, in den Klamotten, vor allen Dingen sieht man sie, wie sie mit den Dingen umgehen, wenn man ins Detail geht. Diese Bibliotheken, in denen da fotografiert wird, die sind so groß, dass es so Rollwagenleitern gibt und manche Modelle hängen dann irgendwie mit baumelnden Beinen lässig von dieser Rollleiterplattform runter, was unfassbar unbequem ist und auch extrem flapsig. Andere wiederum sitzen auf diesen Sonderedition Lederbüchern, auf diesen Stapeln sitzen sie einfach drauf oder liegen eben auf dem Chesterfield-Sofa und haben um sich herum wahllos Bücher und Notizbücher verstreut oder sitzen ganz super ungemütlich auf dem äußersten Rand von so einem Stuhl und schreiben dann irgendwas rein. Also man sieht irgendwie auf den ersten Blick, wenn man liest und schreibt, das ist irgendwie inszeniert. Das sieht irgendwie alles fake aus. Noch dazu kommt, also das ist der erste Widerspruch zur Realität, den ich hier sehe, das ist überinszeniert, das ist zu aufpoliert, will eigentlich was darstellen, was aber dadurch verfehlt wird. Und der andere Widerspruch ist, es geht hier um Intellektualität, die ja mitverkauft wird, dass man wichtige Dinge schreibt, wichtige Dinge liest, sich mit diesen schönen, wichtigen Dingen umgibt. Intellektuelle brauchen aber keine Luxusfüller, um intellektuell zu sein. Sie schreiben zur Not auch mit einem Bleistift auf einen Bierdeckel. Das ist für mich der andere Widerspruch zur Realität oder eben die Verfehlung. Das bedeutet auch, wenn wir aus Markensicht drauf schauen, es gibt eine Verfehlung der echten Zielgruppe. Das heißt, alle Menschen, die hier Akademiker sind, die sich wirklich für Schreibgeräte interessieren, eher nicht angesprochen von der Brand. Wahrscheinlich ehrlicherweise echte Füllfederhalter-Aficionados, zumindest die, die ich kenne, stehen sowieso nicht auf Mont Blanc, weil Preis-Leistung hier überhaupt nicht stimmt. Jemand, der wirklich oft mit Füllfederhaltern arbeitet und wirklich schreibt im Täglichen, braucht dafür keinen Mont Blanc. Und die Frage ist auch, ob man diese Statuskäufer mit der Art von Inszenierung überhaupt bekommt. Denn die Statuskäufer von Mont Blanc, ich weiß nicht oder ich bezweifle hier sogar, dass die sich selbst so sehen, dass die sich selbst immer perfekt angezogen, aber eben doch alleine in der Privatbibliothek rumhängend verstehen und sehen. Und das führt mich zur Hauptkritik, nämlich dieser falschen Vorstellung vom Schreiben selbst. Das Schreiben mit diesen Füllern und das Transportieren der Dokumente und das Festhalten von Dingen in der Papeterie, in den wertvollen Lederrucksäcken und Beuteln, die hier zu kaufen sind, das ist eben mehr als ein stilisiertes Setting. Es geht ja hier um Momente der Entscheidung, der Emotion und vor allen Dingen um Momente von Bedeutung. Und das bringt mich zu meinem letzten Kapitel in dieser Analyse, in dieser Fallanalyse, denn ich habe bei der Kampagne sofort darüber nachgedacht, wie man das denn besser machen könnte. Und für mich wäre die Verbesserung dieser Kampagne gewesen, dass wir weggehen von der Statuskommunikation hin zur Bedeutung des Schreibens. Weg vom Luxus hin zum Sein, also weg vom Schein hin zum Sein sozusagen. Ich finde, Montblanc sollte hier nicht den Schein von Schreiben inszenieren, sondern die echten emotionalen Momente. Und die gibt es meiner Meinung nach wirklich. Selbst wenn man oder gerade wenn man eben nicht Autor, Autorin ist oder eine schreibende, zeichnende Tätigkeit hat, dann bedeuten diese Füller ja was anderes. Dann ist es kein tägliches Arbeitsgerät. Und ich glaube, das trifft auch auf Montblanc vor allen Dingen zu. Das heißt, es gibt besondere Momente, in denen ich etwas von Hand schreibe. Und dann auch noch mit einem Füller, weil es wichtig ist, besonders ist, ich diesen Moment adeln möchte durch das passende Schreibgerät und dem einfach das Gewicht geben will. Das kann ein Brief sein. Das kann ein Brief an Freunde, Familie, vielleicht sogar ein Liebesbrief sein. Das kann, wenn wir über Status und die Businesswelt sprechen, wo Montblanc sicher auch eine Rolle spielt, das können Vertragsabschlüsse sein, das Unterzeichnen, das Aufsetzen von wichtigen Schreiben. Das können aber auch ganz, ganz persönliche, private Momente sein, wo man vielleicht an die nächste Generation denkt, wo man Dinge überschreibt, hinterlässt. Das muss jetzt nicht dramatischerweise das Testament sein, obwohl es das auch sein könnte. Aber das sind eben hier immer, wenn wir, ich glaube, in der heutigen Welt uns handschriftlich an was hinsetzen, sei es nur für eine Unterzeichnung von einem Dokument oder für das Notieren von etwas, dann sind diese Momente umso besonderer verglichen mit früher in der durchdigitalisierten Welt. Und da geht es nicht darum, wo ich das schreibe, sondern es geht darum, warum ich das schreibe und wie ich diesen Moment zu was Besonderem mache und diesen Moment als das, ja, adle, was er eigentlich ist. Und das wäre spontan meine Idee gewesen, wie Montblanc sich intelligenter hätte positionieren können, um immer noch Menschen mit Status, zum Beispiel in der Businesswelt, die sagen, hey, ich möchte bei einem Meeting, um Kunden oder Partner zu beeindrucken, einen Montblanc auf den Tisch legen. Da funktioniert das genauso. Aber dann erzähle ich die Geschichte von, hey, es gibt einen wichtigen Moment in deinem Leben, unterzeichnest deinen neuen Vertrag, unterzeichnest irgendwas, setzt ein gutes Schreiben auf, das machst du mit einem Montblanc. Oder eben diese privateren Situationen. Nicht, wo man schreibt, sondern warum man schreibt. Das macht den Unterschied. Das wäre für mich die Bedeutung des Schreibens gewesen, die Montblanc hier hätte herausstellen können. Sweet People, wir müssen zum Urteil kommen. Mein Urteil, guter Ansatz, aber völlig falsche Umsetzung. Ich finde, sie hat ein falsches Zeichen gesetzt. Wie gesagt, diese falsche Federführung sozusagen gesetzt. Ich glaube, diese Inszenierung von Schreibmomenten, die dem vielleicht zugrunde liegt, die ist eigentlich richtig, aber sie ist oberflächlich geblieben. Sie hat sich an einer Hochglanzästhetik abgearbeitet, hat an einer Überinszenierung sich abgearbeitet und nicht die Tiefe verstanden, hat nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht, was man hier eigentlich mit und von der Marke will. Deswegen auch an Montblanc. Ich glaube, ihr solltet jemanden wie Frank Berzbach begeistern können, der echtes Schreiben statt intellektuellen Schein inszenieren will. In dem Sinne wäre mein Fazit für diesen Fall etwas, was man für sehr, sehr viele Marken sich überlegen kann. Es gibt Marketing-Spielregeln, es gibt bestimmte Ästhetiken, die man einhalten kann, aber jeder erfolgreichen Kampagne liegt ein Verständnis zugrunde von einem bestimmten Treffpunkt. Nämlich der Punkt, wo das, was ich als Marke anbiete, mit dem in Resonanz tritt, was den Kunden sich wirklich wünschen. Und gerade bei Luxusprodukten, es geht jetzt hier nicht darum, dass mir die Nase läuft und ich schnell ein Taschentuch brauche, das ist das Gleiche, aber sehr viel unmittelbarer, sehr viel niederschwelliger, weil auch niederpreisiger und besser verfügbar zu kommunizieren ist, sondern in dem Fall eben eine große, wichtige, tiefer liegende Emotion die ich so inszenieren muss, dass sie mir das Investment von ja knapp 1000 Euro für einen Stift auch wert ist. Und das, finde ich, ist hier verpasst. Tja, Sweet People, das war der True Design Crime für diese Woche. Vielen Dank nochmal an Frank für deine Einreichung. Auch ihr könnt selbstverständlich hier Fälle einreichen. Das macht ihr einfach als DM oder Sprachnachricht auf Instagram an meinen Kanal @sweetspot.studio oder ihr geht auf meine Webseite truedesigncrime.com und schreibt mir dort einfach eine E-Mail. Mit ein bisschen Glück können wir dann auch hier euren Design-Crime-Fall verhandeln, der euch entweder selbst widerfahren ist oder den ihr einfach nur aufmerksam gesehen habt und mir berichtet habt. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und Spannung an diesem Fall. Mir auf jeden Fall hat es große Freude gemacht, in diese Luxuswelt nochmal abzutauchen. Ich freue mich natürlich, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr mir eine gute Bewertung da lasst, auch den Kanal abonniert. Ansonsten freue ich mich. Ich bin in 2 Wochen wieder mit einer neuen Episode für euch da. Entweder mit einem Interview oder einem neuen True Design Crime. In dem Sinne, wir hören uns auf der anderen Seite. Das war True Design Crimes mit Marc Süß. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, damit du keine weiteren Fälle verpasst. Wenn du selbst einen Design Crime erlebt oder entdeckt hast, schick uns gerne deinen Fall auf Instagram unter @sweetspot.studio oder über die Webseite www.truedesigncrime.com. Da kannst du auch deinen Fall einreichen und wer weiß, vielleicht landet ja dein Fall in einer der nächsten Episoden. Und noch ein kurzer Disclaimer. True Design Crime ist ein Unterhaltungspodcast. Wir analysieren hier kreative Fehltritte, keine echten Kriminalfälle. Das heißt, hier gibt es weder juristische Beratung noch rechtliche Einschätzung, nur spannenden Gesprächsstoff aus der Welt von Design, Branding und Marketing. In dem Sinne, haltet die Augen offen, vielleicht findet ihr auch ein Design Crime. Dieser Podcast wird produziert im Sweet Spot Studio.